Wir sind HR1, HR2 Kultur, HR3, HR4, HR Info und UFM. Mit Wir hören dich.
Heute zum Thema Bildung. Es ist gerade wieder mit aktuellen Zahlen belegt. Wer Eltern hat, die Akademiker sind, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch studieren und wird auch von Lehrern eher unterstützt auf dem Weg dahin. Auch Stipendien bekommen eher Akademikerkinder. Welche Erfahrungen habt ihr in der Schule gemacht? Welche Rolle spielt die Herkunft in der Schullaufbahn? Wir wollen das gerne von Schülern und Schülerinnen hören, hier im Studio mit unseren 6 Gästen und auch von zu Hause aus unter 0800 800 4x7.
Wir hören dich hier im Radio und im Netz auf deutschland2019.de.
Jonas, du hast dich gemeldet, wie in der Schule. Du möchtest gerne was sagen?
Bevor wir in den Hintergrund einstarten mit der gesamten Thematik vom Familienhaus und von den sozialen Faktoren, die da reinspielen, würde ich gerne einfach nochmal kurz einen Kommentar zu der Diskussion, die da vorlief, loswerden. Ich würde gerne einfach noch eine andere Seite beleuchten. Wir haben viel über Motivation geredet, über motivierte Lehrer und wie aktiv die sich in den Unterricht einbringen, wie aktiv die den gestalten. Ich möchte einfach nochmal ein Licht auf den Wert von Bildung werfen. Das heißt, ich habe ein relativ, sagen wir mal, veraltetes Bild wahrscheinlich von der Vorstellung vom Wert der Bildung. Ich gehe davon aus, dass zwar auf der einen Seite Lehrer super gut kooperieren müssen und klar auch motivieren, aber eigentlich kommt die eigentliche Motivation fürs Lernen und für Bildung durch den Schüler selbst.
Und warum denkst du, dass das veraltet ist, diese Haltung?
Es kommt aus einem philosophischen Hintergrund und das sind philosophische Thesen, die eigentlich relativ veraltet mittlerweile sind, aber die ich trotzdem
auch ihre Aktualität behalten,
die ich trotzdem irgendwo noch vertrete. Für mich ist der Wert von Bildung eigentlich einer der zentralsten überhaupt. Das heißt, das ist etwas, was jeder Mensch für sich eigentlich anstreben sollte, den er auch einfach als gut behandeln sollte. Das heißt, es ist nicht nur das reine fachliche Wissen, was man in der Schule lernt, das ist auch so viel mehr. Es ist jetzt im aufklärerischen Sinne gedacht, zu sagen, hey, wir gehen weiter, wir werden zu mündigen Bürgern, wir werden zu Bürgern, die uns selbst die Meinung bilden. Und dieses Meinungsbilden, dazu braucht man eben die vorher genannte Bildung und auch in einem gewissen fachlichen Aspekt. Mhm. Das heißt, wenn du ein mündiger Bürger sein willst, dann brauchst du irgendwo etwas, was deine Meinung sachlich fundiert. Und dieses Fundament oder besser gesagt dieses Wissen, was du dafür erlangst, dadurch ist, glaube ich, Schule da. Und das ist auch der eigentliche Zweck oder der Wert von Bildung, den jeder von uns anstreben sollte. Und ich glaube, dass es somit eine Kooperation von beiden Seiten ist, sodass jeder Schüler auch für sich sagen sollte, hey, das ist was mir ein Wert ist, was mir ein Gut ist, das ich für mich erreichen will. Und dahingehend zu sagen, ich habe eine Motivation in mir, diesen Wert auch anzustreben.
Aber dafür müssen die Schüler natürlich auch schon ein bisschen Überblick haben. Klar. Und müssen das auch erkennen können. Ich glaube, Devin, du hast da eine schöne Geschichte aus deiner Erfahrung raus. Du hast den Wert von Bildung für dich auch erstmal wertschätzen lernen müssen, sozusagen.
Ja, genau, so sieht's aus. Also bei mir ist es eher so, dass ich jetzt von dreiviertel Jahr angefangen habe, meinen Realschulabschluss nachzuholen mit 25 Jahren. Und das kommt halt einfach aus dem Grund, dass ich halt vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder sowas den Wert in Bildung leider nicht gesehen habe. Ich habe mich für verschiedene Sachen interessiert, ja, aber ich wüsste nicht, warum ich jetzt in der Schule unbedingt für eine Arbeit oder sowas lernen musste. Und wusste halt, hatte halt noch keine Ziele oder sowas, keine konkreten, was ich wirklich aus meinem Leben machen sollte und wie mich die Schule da jetzt unterstützen sollte, genau. Und hatte halt einfach andere Sachen, die für mich zu dem Zeitpunkt wichtiger waren. Ja, da habe ich mehr was mit Freunden unternommen oder sowas, statt jetzt irgendwie halt für den nächsten Mathe-Test zu üben.
Ja. Was war dann der Wendepunkt? Was hat dich auf den Trichter gebracht, dass Bildung ein Wert ist, den du durchaus anstrebst?
Also erstmal habe ich mich selber schon gerne für Sachen interessiert und irgendwo gebildet. Ne? Also es gibt zum Beispiel Harald Lesch, den kennen vielleicht viele oder so. Ich habe mich auf einmal mit 15 Jahren oder 16 Jahren total für den Mond und für den Kosmos und sowas interessiert, weil er das einfach so toll erklärt hatte.
Da sind wir wieder bei der Motivation.
Ja,
ne?
Genau. aber schlussendlich kam es jetzt dazu, dass ich die mittlere Reife machen wollte. Wobei ich auch noch sagen müsste, Bildung und jetzt in der Schule gute Noten schreiben, kann man nicht 1:1 gleichsetzen. Mhm. Ja, ich wollte jetzt einfach nur die Schule machen, um danach vielleicht gleich an gute Jobs zu kommen, um halt, wenn ich halt bald ein Kind habe und sowas und halt meiner Freundin halt leichter eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Mhm. Erstmal Schule machen, damit du dich besser bilden kannst.
Quasi. Auf dem Weg dahin haben wir vorhin schon gehört, ist ja ein bisschen entscheidend, auch wo man herkommt. Und da gibt's, wir haben in einer der letzten Sendungen hier zum Beispiel mal Spiridon Koray aus Wiesbaden kennengelernt und er hat uns folgende Geschichte erzählt.
in der Grundschule, wo dann von den Klassenlehrern entschieden worden ist, welche Empfehlungen man bekommt für die Hauptschule oder für die Realschule oder fürs Gymnasium. Ich hatte genauso dieselben Noten wie jetzt jemand auch aus meiner Klasse, der jetzt halt offensichtlich Deutsch war. Da hat man es gesehen. Wir hatten dieselben Noten, wirklich identisch. Aber er hat halt die Realschulempfehlung bekommen damals und ich habe halt die Hauptschulempfehlung bekommen. Da fing es so ein bisschen an, wo ich dann auch gemerkt habe, dass da wirklich Unterschiede gemacht werden.
Dieser Übergang von Klasse 4 in die weiterführende Schule, das ist ja so ein Knackpunkt. Und das kennt jeder Schüler eigentlich, dass es da für ihn drum geht oder für sie, dass man eben entscheiden muss, welche Schule soll es sein. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu dem Zeitpunkt in der 4. Klasse ist man selber noch nicht alt genug zu entscheiden, brauche ich jetzt für das, was ich später machen will, weil das weiß man noch nicht im Gymnasialabschluss, will man auf die Realschule gehen oder auf die Hauptschule gehen. Und deswegen macht es auch wenig Sinn, quasi da zu teilen, weil das sind nicht die Kinder, die das dann entscheiden. Da sind dann die Eltern, die dahinter stehen und dem Kind vielleicht sagen, geh aufs Gymnasium, Junge, oder Realschule reicht. Das sind nicht die Kinder, die dahinter stehen, die sind noch gar nicht alt genug, das zu begreifen. Also die Ausnahme ist vielleicht bereit genug dafür, das zu begreifen.
Aber die Kinder werden ja eingeteilt, ne? Also von den Lehrern meistens auch. Klar, Eltern haben auch Wünsche für ihre Kinder, aber die Entscheidung liegt ja nicht alleine bei den Eltern.
Frage ist halt, wie gerecht geht es dabei zu, ne?
Ich muss auch sagen, ich finde es vollkommen übertrieben, schon in der 4. Klasse entscheiden zu wollen, ob jetzt jemand Abitur machen kann oder eine Ausbildung macht oder sowas. Wenn ich das jetzt vergleiche, meine Noten in der 4. Klasse und jetzt, wenn ich meiner Grundschullehrerin zeigen würde, was für Noten ich schreibe, die würde mir das nicht glauben. Man kann einem 10-Jährigen jetzt nicht sagen, du wirst bestimmt Abitur machen, weil du jetzt gut bist. Nur weil jetzt jemand gut das ABC konnte, heißt es nicht, dass er später gut mit Quadratwurzeln und weiß, was ich was sein wird. Das ist doch kompletter Quatsch.
Und umgekehrt, ne? Wenn man in der Grundschule das noch nicht so drauf hat, warum auch immer, da gibt es ja glaube ich, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man kann ja trotzdem später alles Mögliche werden.
Lisa ist bei uns Lehramtsstudentin aus Marburg und wo es um diese Ungerechtigkeiten der Einteilung von Schülern geht, hast du auch was dazu zu sagen. Grüß dich, Lisa.
Hallo. Ich erinnere mich, wir hatten im Januar ein Theaterprojekt bei uns an der Gesamtschule und wir waren 5 Leute im Kurs, also in der Gruppe, die mit denen eben Theater machen sollten und unsere Jungs meinten, ach, was wollen wir mit denen denn machen? Die haben doch eh keinen Bock von der Schule. Ich darf jetzt keinen Namen sagen, aber dann kommt eben, ja, die haben doch eh keine Lust. Das interessiert die doch eh nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, wir wollten ihr das wissen, ne?
Wer hat das gesagt, dass die keine Lust haben?
Das waren meine Kommilitonen teilweise. Dann habe ich gesagt, naja, woher willst du denn das wissen oder woher wollt ihr das wissen? Man muss es einfach nur anders angehen. Also man muss einfach versuchen, ne? Die waren total auf Hip-Hop fixiert. Die mochten Rapper, die mochten so dieses ganze Underground-Gangs und was weiß ich. Wir haben Theater gespielt und es sollte um Außerirdische gehen. Dann haben wir uns eben darauf geeinigt, okay, es gibt 2 außerirdische kriminelle Gangs, die sich dann irgendwie bekriegen. Ich habe gesagt, ihr dürft jetzt hier keinen Krieg spielen, aber wenn euch das so interessiert und ihr so in dem Kram drin
dann
seid,
schon.
Dann macht's halt.
Also das war auch der Versuch, das ein bisschen attraktiver zu machen für die Jungs.
Ja, genau. Und dann haben die eben, ne, Proben, hatten sie keinen Bock. Und irgendwann haben wir gesagt, naja, wenn ihr keinen Bock habt, unser Stück ist es nicht, es ist eures. Wenn ihr dann auf der Bühne steht und das dann total versaut, ja, dann haben wir was zu lachen. Aber es war halt für die, ne, die mussten sich daran erstmal so ein bisschen gewöhnen, auch Theater spielen, jetzt müssen wir uns auch zeigen. Und wir haben eine Note bekommen, aber es ging in dem Moment gar nicht um unsere Note. Ich habe gesagt, naja, es ist einfach wichtig, dass sie das mitmachen und dass sie das mal ausprobieren und dass sie eben vielleicht Gefallen daran finden.
Also es geht, es funktioniert, wenn man sich entsprechend darauf einlässt und sich Mühe gibt, dass alle einbezogen werden können.
Man muss eben den Schülerinnen und Schülern auch was zutrauen und man muss sie vor allem auch als Menschen mit einem Gehirn und mit einem Gedächtnis sehen.
Aber woher kam das Vorurteil, dass alle vorher erstmal gesagt haben, die haben eh keinen Bock?
Weil sie eben wahrscheinlich diesen Stadtteil erleben und diese Schule erleben, aber die Schule ist eben
auch eine sogenannte Brennpunktschule, oder?
Ich weigere mich immer, das ein bisschen zu sagen. Also die Schule arbeitet mit der Uni zusammen, aber man hat halt eben viele, also ich denke mal, die Marburger wissen alle, wovon ich rede. Es gibt halt viele Kommilitoninnen und Kommilitonen, die dann sagen, ja, da oben hin, das ist nicht so. Es ist eine Herausforderung, aber es funktioniert. Am Ende haben sie alle mitgemacht.
Wir haben ja einmal komplett Hessen vertreten, von Velmar, glaube ich, bis ganz runter in den Odenwald. Wie habt ihr das erlebt bisher? Gibt es diese Probleme auch, dass bestimmten Schülern das einfach nicht zugetraut wird?
bestimmten Stadtteilen, bestimmten Herkünften dann letztlich auch.
Ja, also bei uns in Gießen, also die Gießener, die wissen, wovon ich rede, genau wie sie es gerade bei Marok gesagt hat. Es gibt die Nordstadt und die Weststadt, das sind so die Brennpunktteile von Gießen. Und von den Schülern, wird halt, also bei uns im Deutschsommer, das sind, also da habe ich 3 Wochen lang mit Schülern aus all diesen Schulen gearbeitet. Und von den Lehrern her wird dann eben auch gesagt, dass man denen sowas nicht zutrauen kann. Wir haben mit denen auch Theater gemacht und Deutsch gelernt und bei uns kriegen sie halt keine Noten dafür. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt für die, dass sie einfach mal sie selber sein konnten, das alles ausprobieren konnten, ohne jetzt den Stress zu haben, da letztendlich zu benotet zu werden. Und ich finde auch, auf Theater Noten zu geben, ist irgendwie sehr schwierig, weil sich jeder irgendwie anders traut oder so, auf die Bühne zu gehen, ist ja auch so ein Stück was von sich selber irgendwie preisgeben. Aber wir haben auf jeden Fall auch diese Schulen, die Westschule und in der Nordstadt die Schulen, die so, also dass so diese Klischees, die Klischeeschulen sind.
Und hast du das Gefühl, dass da die Kinder tatsächlich abgestempelt werden und wirklich weniger Chancen haben?
Also ich finde schon, das ist irgendwie schade, das zuzugeben, aber wenn man jetzt so in Gießen von den Neustadtkindern spricht, dann geht man nicht davon, also dann spricht man von Kindern, wo die meisten nicht davon ausgehen, dass sie Abitur machen werden. Und das ist einfach schade, dass es solche Stadtteile noch gibt, dass sich das so konzentriert, wo es doch eigentlich einfach gemischt sein sollte. Deswegen finde ich es auch eigentlich gut, auf einer Gesamtschule zu gehen. Da wird das ein bisschen mehr gemischt dann.
Wir haben mit unserem mobilen Studio noch jemand aus Gießen kennengelernt. Die heißt Selina. Weiß nicht, ob ihr euch kennt. Selina hat afrikanischen Migrationshintergrund und hat uns Folgendes erzählt.
Wir kriegen in Deutschland hier alle dieselben Möglichkeiten. Wir gehen auf die Schulen, werden da gefördert wie jeder andere. Auch von den Lehrern her hatte ich jetzt noch nicht wirklich ein Erlebnis, wo ich benachteiligt wurde. Aber es ist halt oft unter den Schülern selbst so. Das war in meiner Grundschulzeit ganz stark und auch in der Mittelstufe, dass einfach viele Ausgrenzungen stattgefunden haben und Hänseleien, die mich damals sehr belastet haben, die auch sehr auf die Psyche schlagen. Wenn Lehrer merken, okay, da ist jetzt eine Schülerin, die sitzt immer allein in der Pause oder die muss sich lautstark gegen andere Schüler wehren, weil sie sie fertig machen auf dem Schulhof oder was weiß ich, dann reicht ein Gespräch nicht, dass niemand ausgegrenzt wird.
Wie erlebt ihr das? Ist das immer die Herkunft oder was sind so die Aspekte, weswegen man ausgegrenzt werden kann?
Also bei uns sind es hin und wieder auch die Kurse, wenn man, wenn man jetzt ein Referat machen soll, wir im Klassenverband unterrichtet werden, das heißt Realschüler, Hauptschüler und auch die Gymnasialschüler zusammen, dann sagen die Realschüler oder die Gymnasialschüler auch oft, nö, das sind Hauptschüler, die machen sowieso nichts, mit denen arbeiten wir nicht. Bei uns ist das weniger die Herkunft und mehr wirklich die Kurse.
Und ist das auch begründet? Also habt ihr diese Erfahrung gemacht, dass dann die Realschüler weniger Lust haben zu arbeiten als die Gymnasiasten?
Also natürlich gibt es diese Klischees jetzt zum Beispiel von den Hauptschülern, die keinen Bock auf Schule haben oder so. Das stimmt auch manchmal, die Schüler haben wir auch. Aber es gibt auch Hauptschüler, die sich wirklich total anstrengen und auch gute Noten bei sowas erreichen. Wo ich es dann total schade finde, wenn man sagt, du bist Hauptschüler, du kannst das nicht. Wo ich wieder denke, hey, der kann das besser als du, auch wenn du ein paar A-Kurse hast.
Und redet ihr dann drüber? Also kann man das aufweichen oder ist das zementiert?
Da kommt es auf die Schüler an. Also bei ein paar Schülern kann man sagen, hey, beruhig dich, nur weil er Hauptschüler ist, heißt es nicht, dass er das nicht kann. Und dann gibt es auch welche, die sagen, ja, sorry, hast recht. Und dann geht das auch normal. Und dann gibt es einfach welche, die bleiben bei ihrer Meinung und ändern nichts.
Und wie erlebt ihr die Lehrer dann bei solchen Konflikten? Klinken die sich ein oder überlassen die das den Schülern, das zu regeln?
Ich habe meistens das Empfinden, dass die Lehrer das nicht groß mitbekommen, weil wir sind jetzt in der 9. Klasse. Da ist es nicht so, dass der Lehrer dauerhaft noch über die Schulter guckt. Wir machen ja auch viel alleine oder treffen uns zu Hause, um weiterzuarbeiten. Und da kriegt der Lehrer nun mal nicht alles mit und keiner ist jetzt so, dass er sagt, wir fangen jetzt einen Streit vor dem Lehrer an, weil jeder weiß, das geht mit in die Note ein und niemand will eine schlechtere Note für die Mitarbeit.
Wie man ein paar dieser Ausgrenzungsprobleme lösen kann, darüber macht sich auch die OECD. Das sind unter anderem die, die auch die PISA-Studie regelmäßig raushauen, Gedanken. Und da haben wir mit Andrea Schleicher, dem Bildungsdirektor, geredet und der hat Folgendes gesagt.
Zunächst einmal gilt auch hier darüber, sich klar zu sein, aus welchen Kulturkreisen kommen diese Kinder. Wie sieht es in den Familien dort aus, dass einfach die Schule davon viel aufnimmt? Man kann auch zum Beispiel in den Unterrichtsinhalten, Kanada ist ein fantastisches Beispiel dafür, wo zunächst einmal die Lehrerschaft, die Schülerschaft immer recht gut widerspiegelt. Das gibt also immer Ansprechpersonen für die Schüler aus ähnlichen Kulturkreisen. Zweitens, dass auch die Unterrichtsmaterialien oft die kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Das heißt, Schüler nehmen das als Bereicherung wahr und Schüler können sich im Grunde dort wiederfinden. Aber auf der anderen Seite, Kanada ist auch ein gutes Beispiel, wo die Leistungsanforderungen für alle Schüler gleich sind. Es würde den Kanadiern nie einfallen, die Ansprüche an Schüler mit Migrationshintergrund herabzuschrauben. Niederlande, auch in Europa, ein Land, was mit den Anforderungen Migration sehr, sehr gut umgeht. Auch dort kann man sagen, dass die Schullandschaft sehr vielfältig ist, sehr differenziert, dass Lehrkräfte auch darin ausgebildet werden und weitergebildet werden, aus kultureller Vielfalt im Grunde produktiven Unterricht zu machen. Wobei man auch sagen muss, das ist auch etwas, wo sich in Deutschland viel getan hat.
Devin, ich würde dich gerne in dem Zusammenhang fragen, du bist ja an der Abendrealschule und da sind ja sicherlich auch viele mit Migrationshintergrund.
Ja, natürlich.
Schon allein vom Alter her ist das dann oft der einzige Weg, wenn ein Flüchtling spät hierher kommt und nicht mehr in die Regelschule geht. Wie ist das da mit dem Niveau? Das hat Herr Schleicher ja gesagt, dass in Kanada da keinerlei Niveauabsenkung stattfindet. Wie ist das hier in Deutschland? Wie empfindest du das?
Also ich habe jetzt, glaube ich, keinen bei mir in der Klasse oder sowas gehabt, der jetzt von einer Flüchtlingsfamilie kommt, die jetzt vor kurzem geflüchtet ist. Und ich sehe jetzt aber auch, bis jetzt habe ich in der Hinsicht auch noch nicht gesehen, dass jetzt irgendwie welche in der Art und Weise benachteiligt werden. Also es kommt eher darauf an, wie sie sich benehmen. Und wie sie sich benehmen, ist dann halt immer so ein bisschen eventuell auch vom Eltern oder sowas abhängig, wie man sich halt zu Hause vielleicht benimmt oder so. Und wenn man sich halt irgendwie schlechter im Unterricht benimmt, dann werden die halt benachteiligt. Aber an sich, so habe ich noch nicht was erlebt. Ne?
Hier sind HR1, HR2, HR3, HR4, UFM und HR-Info heute mal gemeinsam, weil wir über ein Thema reden wollen, von dem viele, 67% nämlich gesagt haben, das ist eins, da könnte die Gesellschaft schon ein bisschen besser zusammenpassen noch heute. Deshalb können Sie auch gerne mitreden. Oder ihr, 0800 33. Siehst du? Das ist mein Zuhause.
Ja, dein Zuhause.
0800 800 4 mal die 7. Das ist unsere Telefonnummer. Sie können per WhatsApp schreiben, Sie können eine Sprachnachricht schicken, Sie können über Social Media sich beteiligen oder über deutschland2019.de.
Solche Unterschiede, dass man ausgegrenzt wird vielleicht, darüber sprechen wir ja gerade, die können auch dadurch entstehen, dass Eltern unterschiedlich viel Geld haben, um ihre Kinder zu fördern. Das ist sicherlich, ihr nickt schon alle, ne? Das ist sicherlich ein Punkt, da fängt es bei Klassenfahrten an und geht dann bis hin zum Auslandsjahr oder auch dann nachher im Studio. Und da hat uns Nicola was gesagt.
Ich wollte eigentlich studieren, aber meine Eltern hatten halt nicht das nötige Geld dazu. Deshalb versuche ich es jetzt so ein bisschen über Umwege. Ich habe das gerade in der 10. Klasse gemerkt, wie ich meinen Abschluss gemacht habe. Die Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse hatten ein bisschen mehr Geld. Ja, meine Eltern spendieren mir das. Ich darf dann da ein Jahr ins Ausland. Ich wollte auch ins Ausland. Also das war auch mein Traum, mal nach Amerika oder Neuseeland oder so zu gehen. Aber ich kann es mir nicht leisten. Das tut weh. Es ist schade, auf jeden Fall. Mein eigentlicher Traumberuf ist Justizvollzugsbeamtin. Doch ich wollte trotzdem was zur Überbrückung machen und da mich Autos und LKWs und alles, was Kraftfahrzeuge betrifft, auch sehr interessiert, habe ich gedacht, mache ich doch das erstmal und ich werde halt auch nie arbeitslos, weil LKW-Fahrer braucht man immer.
Darius, du bist an einer kleinen Schule mit 250 Leuten nur in Odenwald, ihr kennt euch also alle untereinander. Wie ist das bei euch?
Also generell bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall Benachteiligungen gibt. Allein schon, weil das deutsche Schulsystem so aufgebaut ist, dass halt auch einfach Schüler, die nicht mit dem Stoff weiterkommen oder auch einfach sich nicht im Unterricht so anstrengen, dann einfach zurückbleiben und dann auch nicht mehr berücksichtigt werden. Und das ist dann schon eine Benachteiligung. Ich denke mal, dass im 21. Jahrhundert schon wichtig ist, dass halt auch integriert Asylanten auch integriert werden in den Unterricht und das auch kein großes Problem mehr sein sollte. Und auf unserer Schule ist das sowieso, oder habe ich das noch nicht mitbekommen, dass Leute, die vielleicht aus einem schlechteren Milieu kommen, dann auch weniger oder schlechter benachteiligt werden.
Aber schlechter behandelt werden,
genau.
Okay. Ja. Aber es geht ja am Ende dann trotzdem schon auch um Geld für Nachhilfe, Geld für, keine Ahnung, Musikunterricht zu bezahlen, was man so alles in Kinder investieren kann. Die einen können es mehr, die anderen können es weniger. Welche Rolle spielt das am Ende in der Schule?
Ja, ich denke mal dann im Endeffekt, wie weit man seine Schule man macht im Endeffekt. Also wenn man viel Geld hat oder die Familie viel Geld hat, dann denke ich mal, dass auch ein guter Schulweg auch leichter zu erreichen ist, als wenn man wenig Geld hat.
Jonas, du hast zum Beispiel mal die Erfahrung gemacht schon, du hast irgendwie dein Austauschjahr in Kanada, deshalb hast du vorhin bei Kanada auch schon wissend mitnicken können, irgendwie schon gemacht. Das ist schon was, das hat deine Eltern auch 2,50 Euro gekostet, oder?
Ungefähr, ja.
Ja, nicht genau. Aber was bringt es am Ende für deine Bildung, deinen Bildungsweg,
das tatsächlich zu machen? Ich würde es tatsächlich so auf zwei Sachen spalten. Also eine Sache ist natürlich klar eine Fachkompetenz, die man dadurch bekommt. Also ich spreche jetzt relativ fließend Englisch, würde ich sagen. Und dadurch einfach die Möglichkeit, mir leichter Sachen zu erschließen, leichter auch auf Sprachen zuzugehen und alles, was sich daraus ergibt. Also blöd gesagt, gute Englischnoten, solche Themen, die auch wirklich rein jetzt fachlich sind. Und ich glaube, dass so ein Auslandsjahr auch einen persönlich sehr, sehr weiterbringt. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich als, sagen wir mal, kleines, schüchternes Kind dahin gefahren bin und dann zurückgekommen bin und auf jeden Fall nicht mehr so schüchtern war.
Wollten das deine Eltern so?
Papa ja, Mama hat das Ganze etwas kritisch beäugt, aber dann doch irgendwie zugestimmt.
Weil sie so lange auf dich verzichten musste.
Ja, genau. Nee, aber auf jeden Fall, es macht einen wesentlich offener und Auslandserfahrungen bringen einen auch für kurze Zeit, auch diese 2 Wochen, eine Woche Auslandsfahrten, Auslandsaustauschprogramme von der Schule her bringen einen unglaublich weiter in der Art, wie man sich öffnet, in der Art, auch wie man auf Leute zugeht und auch wie selbstständig man ist. Also für mich war das ein ganz großer Teil, der zu meiner Selbstständigkeit beigetragen hat. Das kann man vor und nach Kanada gar nicht mehr vergleichen, weil die Art einfach, wenn man wirklich dort allein, gut, ich war nicht allein, ich war in der Gastfamilie, aber trotzdem ist man aus diesem klassischen Familienverbund rausgelöst und man fängt einfach an, Sachen selbst zu organisieren, Sachen selbst zu gestalten und vor allem auch Entscheidungen selber zu treffen und hinter denen zu stehen.
Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Betrachtet man in Kanada Schule irgendwie anders als hier? Ist es anders?
Anders ist es auf jeden Fall, das würde ich so sagen, auch wie das gerade eben in dem Interview erwähnt wurde. Es ist sehr, sehr viel individualisierter. Also die Lehrer und Schüler haben ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Das ist eher auf einer freundschaftlichen Basis. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden. Aber anders ist es auf jeden Fall. Und auch was erzählt wurde mit auf die verschiedenen, ja, die Lehrer auf verschiedene Gesellschaftsschichten zugeschnitten, das habe ich auch so wahrgenommen. Also es gibt praktisch immer Ansprechpartner, die du hast, auch aus der, meistens auch aus derselben Gruppe, aus der du kommst. Und dadurch hast du einfach, ja, viel, viel größere Konkurrenz mit den Leuten dort einfach.
Ich glaube, wir können uns darauf einigen, gegen ein Jahr in Kanada finanziert von Mama und Papa oder
Man Australien. Muss es auch trauen. Würdet ihr es machen, wenn ihr es könntet?
Auf jeden Fall. Also ich wollte auch ein Auslandsjahr machen, jetzt bevor ich in die Oberstufe gehe, wo es halt zum Abi dann zählt. Mhm. Aber dadurch, dass ich halt relativ viel Geld quasi schon koste für meine Eltern, haben die halt jetzt gesagt, wenn du ein Auslandsjahr machen willst, dann treib selber das Geld auf. Und es gibt die Möglichkeit, das heißt, nennt sich PPP, das ist Parlamentarische Partnerschaftsprogramm vom Bundestag. Da kann man sich quasi um ein Stipendium bewerben und da wird man als politischer Botschafter nach Amerika geschickt und mit einem Austauschpartner da.
Und das versuchst du jetzt?
Das habe ich versucht und ich bin gescheitert.
Ah, das ja ist gut, halt, man muss auch mal scheitern können.
Ja, man hat halt pro Wahlkreis wird einer genommen. Das heißt, die Auswahl da ist sehr gering, es ist eine sehr hohe Anforderung, aber allein der Prozess quasi, den ich reingesteckt habe, weil wir mussten Präsentationen halten zu aktuellen politischen Themen und vor anderen, die sich da auch beworben haben, halten und darüber diskutieren. Und allein das hat mich schon viel gebracht und ich kann mir nur ausmalen, wie sehr diese glückliche Person, die jetzt nach Amerika fahren durfte oder fliegen durfte, wie viel die jetzt quasi da mitnimmt. Aber auf jeden Fall, solche Sachen muss man unterstützen, wie das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm, weil es gibt einfach Haushalte und es gibt genug Haushalte, die nicht genug Geld haben, das halt mal schnell so zu finanzieren.
Mhm, absolut. Und man kann es ja auch vielleicht später nochmal machen im Studium oder so. Es gibt ja immer noch eine weitere Möglichkeit. So eine ganz andere, neue Möglichkeit, die hat auch Huda entdeckt, denn im ersten Anlauf hat das bei ihr alles nicht so gut funktioniert. Aber jetzt möchte sie selbst dann zum Vorbild werden.
Schon in der Grundschule hatte halt schlechte Freunde in dem ersten Anlauf. Wir wurden halt erwischt, dass wir halt Scheiße gebaut haben. Ich wurde dann versetzt in die Sonderschule und da hat es schon angefangen, dass man halt benachteiligt worden ist. Und in der Sonderschule hatte man dann auch gar keine Lust zu lernen, weil man sich selbst halt gefühlt hat, dass man hier fehl am Platz ist. Dann hatte man halt noch mehr schlechten Einfluss mit den Freunden. Dann ist man auch in die schiefe Bahn gerutscht und ich habe auch sehr, sehr früh geheiratet. Mit 16 hatten wir eine islamische Ehe und mit 18 halt standesamtlich. Und dann bin ich auch sehr früh Mutter geworden. Und ja, ich wollte dann halt was für meine Kinder bieten. wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, die Mutter hat jetzt auch keinen Hauptschul, wieso sollten wir dann die Schule machen? Deswegen habe ich mich dann entschlossen, dann doch den zweiten Bildungsweg zu gehen und habe dann hier meine Hauptschule angefangen, habe dann auch einen ziemlich guten Abschluss erreicht mit einem 1,4 und mache jetzt weiter mit meinem Realschulabschluss.
Ich will niemandem so nahe treten, aber es klingt jetzt nicht so nach dem familiären Hintergrund, wo man drüber redet, ob ein Austauschjahr jetzt lieber nach Australien oder nach Kanada geht wahrscheinlich. Fängt das mit den ungerechten Bildungschancen vielleicht schon viel tiefer an auf dem Level, wenn es um Nachhilfe geht, um kleine Sachen? Oder welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Generell die Einstellung zur Schule kriegt man ja von zu Hause mitgegeben. Also ob ich jetzt zu Hause gesagt bekomme, ja, versuch quasi all deine Hausaufgaben zu machen, ob die Eltern wirklich hinterhergehen und kontrollieren, ob man seine Hausaufgaben macht und sagen, ja, du musst deine Hausaufgaben machen, oder ob die Eltern zu Hause sagen, ja, wenn du Hausaufgaben machen willst, dann mach
Hausaufgaben. Haben deine Eltern dich kontrolliert?
Auf jeden Fall. Also meine Mutter ist selber Lehrerin, deswegen konnte ich mich jetzt nicht so gut drum drücken.
Schweres Schicksal, ja.
Aber im Nachhinein bereue ich es auch nicht. Also meine Einstellung gegenüber Bildung oder Schule generell ist halt, dass ich das für mich mache. Ich gehe nicht dahin, weil meine Eltern mich hinschicken. Ich gehe nicht dahin, weil der Staat mich zwingt, sondern ich gehe dahin, weil ich mich selber weiterbilden will. Aber diese Einstellung hat nicht jeder. Aber so stimme ich Jonas zu. Das sollte man definitiv viel breiter in der Gesellschaft auch verbreiten. Und dass es zu Hause Eltern gibt, die ihren Kindern sagen, du brauchst keine Mathe in deinem Leben, das halte ich für ein Unding. Das ist eine Beleidigung an uns alle.
Devin, du hast so die ganze Zeit genickt. Du hast ja auch so eine gescheiterte Bildungskarriere schon auf deinem ersten Bildungsweg hinter dir. Hättest du auch ein bisschen mehr Druck gebraucht zu Hause?
Ja, auf jeden Fall.
Bisschen mehr Vorbild vielleicht?
Ja, auf jeden Fall hätte ich das gebraucht, weil genau das, was mir gefehlt hatte zu der Zeit, war eigentlich, dass jemand hinterher ist, dass jemand sagt, hey, jetzt gehst du zur Schule, jetzt lernst du auch für die Arbeit, sich auch darüber interessiert, wann man Arbeiten schreibt oder sowas. Und dann auch dafür sorgt, dass das Kind dann halt auch Bescheid weiß, was es zu lernen hat und so. Und halt bei den Hausaufgaben hinterher ist. Das hatte ich halt überhaupt nicht. Und deswegen war es bei mir so, dass ich dann über diese ganzen Jahre von der Grundschule auf, hat es angefangen, bis halt in der Hauptschule durch etc., dass ich halt nie wirklich die Sachen gemacht hatte, die ich machen sollte. Und dann hat sich halt hat sich halt sehr lang gezogen.
Also da hättest du dir von deinen Eltern was anderes gewünscht, einfach.
Ja, genau. Mhm. Dass sie halt eher viel autoritärer in dieser Hinsicht sind.
Da muss man natürlich dann diese Gratwanderung auch schaffen von Elternseite her. Also zu viel ist ja auch nicht gut, aber zu wenig eben auch nicht. Was wäre euer Appell an die Eltern?
Guckt, dass die Kinder die Hausaufgaben machen wollen. Selber entscheiden, ja, ich will die Hausaufgaben machen. In der Grundschule ist das schwierig, ich weiß.
Aber wenn das Kind sagt, ich will die Hausaufgaben nicht machen?
Dann erklärt man dem Kind vielleicht, was mit den Menschen passiert, die keine Hausaufgaben machen.
Also ein Motivationsgespräch mit dem Kind.
Ja, das Problem dabei ist ja irgendwie, also klar hängt das auch von der Einstellung der Eltern ab, aber selbst wenn Eltern jetzt vielleicht die Einstellung haben, dass Schule wichtig und gut ist, heißt es nicht gleich, dass sie das den Kindern irgendwie, also dass sie den Kindern dann bei den Hausaufgaben hinterher sein können, wenn Eltern den ganzen Tag arbeiten und vielleicht, also wirklich arbeiten müssen, weil sie die Miete bezahlen müssen und das, also Essen, für Essen sorgen müssen, dann bleibt bei vielen keine Zeit mehr dafür, nach den Hausaufgaben, deinen Hausaufgaben hinterher zu sein. Und das ist eben auch ein Problem.
Luisa, danke dir dafür. Wir reden gleich weiter. Wir haben jetzt schon geredet darüber, welche Rolle Lehrer spielen dafür, dass Bildung wichtig ist. Wir haben über das Elternhaus geredet. Wir wollen gleich ein bisschen darüber reden, wie auch Schulen ausgestattet werden müssen. Viel vorhin schon mal hier bei Lucy, das Schlagwort iPad. Wir wollen
Digitalisierung.
Wenn Sie mitreden wollen, 0800 800 4x die 7 oder deutschland2019.de. Es ist 19 Uhr und jetzt geht's ab in die Nachrichten.